Hi und herzlich willkommen im Influence-Podcast. Heute zu Gast Dr. Aaron Brückner. Agenturinhaber, Berater, Ex-Model und jemand, der ganz genau weiß, was richtig guter Content braucht. Denn Content ist nicht nur King, Content ist Infrastruktur. Ohne kluge Strategie und relevante Formate geht 2025 gar nichts mehr. Ich glaube, das haben die ein oder anderen unter euch sicher auch schon gemerkt. Es ist nie auserzählt und wir sind immer auf der Suche nach neuen Antworten, nach was der Feed lechzt, sag ich mal. Aaron hilft mit seiner Agentur Marken dabei, Content-Strategien richtig zu entwickeln, die eben nicht nur funktionieren, sondern auch skalieren. Und von Shortform-Video bis zu Corporate Influencer Programm ist alles mit dabei. Wie genau er das macht, verrät er uns jetzt. Wir gehen wirklich ans Eingemachte. Wir sprechen über TikTok-Trends, über Inhouse-Creator, über Personal Branding und den Spagat zwischen Sichtbarkeit und Substanz. Und auch darüber, was Aaron aus seiner ganz persönlichen Geschichte über die Power der Creator Economy und Social Media gelernt hat. Also, let's talk Content mit Aaron Brückner im Influence-Podcast. Ganz viel Spaß wünsche ich euch dabei. Hi Aaron, es freut mich sehr, dich im Influence-Podcast zu begrüßen. Hello.
Ich danke dir für die Einladung, Alina, und freue mich, hier zu sein.
Natürlich habe auch ich mir überlegt, okay, wie kann ich dich am besten vorstellen? Unternehmer, Content Creator, Agenturleiter, Marketing-Experte. Was ist denn immer so deine Lieblingsintro, mit denen du Leuten ein Gefühl dafür gibst, was du so machst?
Ja, das ist so ein bisschen Story of my life. Das war schon immer ein bisschen schwierig, weil ich habe immer mehrere Sachen gemacht. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, ganz klar, also in erster Linie fühle ich mich und bin ich Unternehmer und habe Social Attention gegründet und wir sind eine Social Media Agentur. Und ich glaube, das wäre so das, vor allem jetzt auch in dem Kontext, in dem wir uns hier bewegen, ne, da würde ich jetzt nicht mit anderen Sachen um die Ecke kommen wie Podcast und Autor und solchen Sachen, sondern eher das Unternehmerische, ja.
Aber es gibt einem ja schon einen recht runden Eindruck, ne? Eben, dass du so viele verschiedene Sachen machst und ja auch gerade beim Thema, ich sag mal, Markenaufbau deiner Personal Brand auch sehr viele Schnittstellen wahrscheinlich benutzt dann zu deinem Unternehmer-Dasein, oder? Also dieses Thema öffentliche Person sein oder Creator sein ist auch eng verbunden mit deinem Job bei Social Attention.
Ja, absolut. Also das sieht mir allein ganz einfach im Operativen, also wo poste ich etwas eher, das ist eher auf meinem eigenen LinkedIn-Account, ne, wenn ich irgendwie was mache, als jetzt auf dem Account von Social Attention. Ne, das ist ja so der Klassiker, die Unternehmensseite ist tot und müsste eigentlich viel mehr gepflegt werden und ich wollte heute Morgen eigentlich auch noch was posten, aber da zeigt sich so ein bisschen die Priorität. Ne? Also wir wollen ja Menschen erreichen, alle, und die Verbindung lässt sich besser aufbauen von Mensch zu Mensch, als jetzt von einem Unternehmen zu einem Mensch.
Ja, Menschen folgen Menschen, das ist ja immer der genau. Slogan, den wir uns da gegenseitig erzählen. Das stimmt auch tatsächlich in der Praxis. Was ich bei dir ganz spannend fand in deiner Vita, da wirst du sicher auch oft mit konfrontiert. Ich frage mich, ob dich das vielleicht schon nervt manchmal, dass du auch eine Vergangenheit als Model hast. Wirklich professionell auch, wo du ja bestimmt auch nochmal einen ganz besonderen anderen Einblick auch in diese Entertainment-Industrie bekommen hast. Und spannenderweise vor allem in der Phase, als Social Media noch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Vielleicht magst du das mal so ein bisschen beschreiben, was dir dieser Job auch mitgegeben hat, vielleicht an Skills, die heute noch relevant sind und dann eben auch, wie Social das alles nochmal auf den Kopf gestellt hat.
Ja, das ist schon geil, wie du das formulierst. Du konfrontierst mich damit oder ob ich damit konfrontiert. Es klingt so ein bisschen so, als ob man irgendwie so ein Verbrecher ist, ne? Der früher irgendwie.
Es wirkt manchmal so, wenn man diese Fragen in Interviews hört, oder?
Also ich habe mich da total unbewusst. Ja. Das ist total unbewusst und du machst das ja auch nicht. Das ist ja nicht böse gemeint, ne? Nur ich habe da natürlich sehr ausgeprägte Sensoren für, wie ich so auf das Thema angesprochen werde. Und mittlerweile habe ich damit so meinen Frieden geschlossen. Das war nicht immer so. Also ich hatte da schon so einige Jahre, die mir ein bisschen schwerer gefallen sind, einfach damit umzugehen, weil ich halt immer im Spagat war aus, ich habe eine ganz klassische BWL-Laufbahn hinter mir und Modeln. Und diese zwei Welten haben sich nie wirklich verstanden. Also ich kann lustige Anekdoten erzählen, wie sich diese beiden Welten einfach nicht verstanden haben. Aber ja, ich habe 14 Jahre lang als Model arbeiten dürfen und das, also auch international, habe die gesamte Modewelt kennenlernen dürfen von, was weiß ich, Paris, Peking, Sydney, New York und alles und habe für große Marken auch arbeiten dürfen. Bin da sehr dankbar für in erster Linie, weil das ist ein absolutes Privileg gewesen. Habe mir damit meine akademische Laufbahn finanziert, ohne Probleme und deswegen, also wahnsinnig starke Dankbarkeit empfinde ich da. Und ja, das war noch vor Social Media und ich habe da das wichtigste Learning auf harte Weise lernen dürfen. Und zwar habe ich mich, als Instagram rauskam, also Facebook gab es schon, ne, und dann kam so Instagram, was war das so, 12, 13, 14, irgendwie sowas, ne? Und dann fingen so die Models an, Instagram halt zu nutzen. Ja, und eine Modelagentur hat man früher nach Vornamen sortiert. Und da war ich mit Doppel-A halt immer Nummer 1, super geil. Und das schwenkte irgendwann, dann fing man an mit den Followerzahlen zu ranken, die Agenturen. Und da war ich dann mit Doppel-A plötzlich ganz unten, weil ich, das war mein Fehler, ich habe mich darüber lustig gemacht. Ich weiß noch genau, wie André Hamann, der war damals auch in meiner Agentur bei Kult in Hamburg, super früh angefangen hat, Instagram-Content zu machen. Und ich weiß noch, wie ich total überheblich mich über den lustig gemacht habe. Ne? Und ich habe so diesen Instagram-Zug damals komplett verpasst. Und das hat Auswirkungen gehabt, die ich so 3-4 Jahre später extrem geschäftlich gemerkt habe. Also ich war noch so parallel zur Promotion und so habe ich immer noch gearbeitet. Und es gab so die ersten Sachen, die ich nicht bekommen habe, ja, weil ich einfach null Follower hatte. Ich hatte null Reach auf Social Media. Und deswegen habe ich mir irgendwann geschworen, dass mir sowas nie wieder passiert. Also nie wieder passiert mir das, dass ich nicht mit der Zeit gehe. Ja, und das ist das Learning, was ich mitgenommen habe, was auch ganz tief in unserer DNA bei Social Attention steckt, dass wir ausprobieren, neue Sachen kennenlernen wollen und mit der Zeit gehen wollen. Und das war auch einer der Gründe, weshalb wir sehr früh auf TikTok gestartet sind. Also nicht so früh wie Herr Anwalt, aber ich sag mal, Februar 2020 war schon relativ früh. Und daher kommt das. Also, das ist so ein Nachbeben aus meiner Modelzeit. Und könnte jetzt 17 Jahre lang einen Vortrag darüber unterhalten, was da noch so alles los war.
Ja, aber da kriegen wir, glaube ich, schon einen guten Eindruck. Und ich finde, das ist eine sehr ehrliche oder gute Parallele auch zu dem, was viele Brands in der Zeit erlebt haben. Nicht nur wir als Einzelperson jeweils, sondern auch viele Brands, die ja erstmal auch Social so ein bisschen belächelt haben oder auch wenig Ressourcen reingesteckt haben, ne? Das irgendwo noch dran geklatscht haben in der Kommunikationsabteilung oder wer weiß wo, so ein paar Alibi-Stellen vielleicht aufgebaut haben. Aber so wirklich ernst genommen, glaube ich, erst seit, ich weiß nicht, fast seit Corona in der Breite und vielleicht auch schon kurz davor. Natürlich gibt es immer Marken, die absolute Vorreiter sind, die das alles 2012 schon wussten. Aber so, dass es wirklich in der Breite gar nicht mehr wegzudiskutieren ist, ich glaube, da sind wir jetzt seit einiger Zeit angekommen, oder?
Ja, und in gewisser Weise wiederholt sich ja die Geschichte immer wieder, ne? Also mit jeder neuen Plattform wiederholt sich ja alles. Ne? Ja. Also dann kam Instagram um die Ecke, ja, das ist nur was für Selfies und für dein Essen. Ah ja, okay, alles klar, lass uns nochmal darüber nachdenken. Dann kam, was weiß ich, bei TikTok war es ja genauso. Ja, also wir mussten am Anfang extrem viel Überzeugungsarbeit leisten, Kunden dazu zu bringen, zu sagen, hey, wir trauen uns das jetzt. Wir starten jetzt auf TikTok, obwohl da ja, Gänsehüßchen, da sind ja nur die Kinder. Da tanzen ja nur die Kinder. Und so ist es halt mit jeder Social-Media-Plattform gewesen. Das weißt du, das wissen viele, die uns zuhören. Und lustigerweise, das ist irgendwie so in uns Menschen, wiederholt sich das aber immer wieder. Also lass in 2 Jahren irgendwie das neue große Ding um die Ecke kommen und am Anfang werden es wieder wahrscheinlich die Jüngeren machen und ausprobieren. Mhm. Ja, und dann heißt es wieder, ja, ach, das ist doch nur was für die Jüngeren.
Ja, das muss man selbstkritisch feststellen, auch erstmal bei sich. Also ich muss auch sagen, ich bin nie der Early Adopter, der sofort jede App erstmal ausprobiert, wahrscheinlich auch mittlerweile mit über 30 schon einmal das zu sehr in der alten Generation. Aber man kann ja dann ab irgendeinem Punkt immer sehen, da kommt etwas, was da ist, um zu bleiben. Und jetzt muss ich auch meine Strukturen darauf umstellen. Ich glaube, das mögen Organisationen immer am wenigsten, wenn sie merken, Gott, ich muss mich anpassen. Deshalb vielleicht jetzt mal so eine Frage auch an dich als Agenturleiter. Merkst du, dass du auch häufig ein bisschen Change Manager sein musst und auch Unternehmen und Marken erstmal helfen musst, so die Strukturen dafür zu schaffen, um das alles überhaupt zu leisten, was Social Media Plattformen uns heute abverlangen?
Ja und nein. Das kommt so ein bisschen drauf an, was ist so die Vorgeschichte beim Kunden. Also wenn die einfach schon viel Social-Media-Erfahrung haben und wenn das etabliert ist, dann ist das meistens nicht so das Problem. Wir arbeiten jetzt nicht mit Großkonzernen, ja, also weil dafür sind wir als Agentur zu klein. Ja, wir sind für die uninteressant. Das heißt, wir arbeiten, ich würde mal so sagen, so Mittelstand, großer Mittelstand, ne? Und also in der Vergangenheit mit der Sparkasse, mit Immowelt, Lindner Hotels und mit Bofrost gearbeitet. Ja, also schon große Unternehmen, aber jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die gesamte Account-Welt von Volkswagen oder so. Und deswegen haben wir schon, also ich kenne die Situation, dass es komplett neu ist für unseren Kunden. Ne? Also es gibt vielleicht so 2, 3 Personen im Marketing, niemanden für Social Media. Und von daher, Change Manager ist schon das richtige Wort. Also am Anfang, vor allem am Anfang, es gibt immer so eine Strategiephase bei uns, das sind 4 Workshops. Das ist schon, das geht in so eine Richtung. Da sind wir schon so ein bisschen missionarisch unterwegs. Wir versuchen natürlich irgendwie auch zu motivieren und aufzuzeigen, was alles möglich ist, weil wir es ja wissen, was möglich ist. Und das gelingt uns dann auch in den meisten Fällen. Und dann ist das auch in Ordnung. Aber ja, das, wir erleben das bei Kunden, dass die dann halt sukzessive anfangen, die, ne, dann wird ein Social Media Manager eingestellt. Ne, und also das erlebt man schon, ja.
Und wenn wir dann auf die Social-Welt blicken, da wird ja gerade alles einfach dominiert von diesem Wort Content. Wo kommt der Content her? Wir brauchen mehr davon. Kann man also wirklich sagen, auch 2025 ist Content immer noch King oder Queen und wir müssen uns eben die Frage stellen, wie kommen wir an mehr davon und vor allem an relevanten Content?
Weil also ich würde sagen, was ist denn die Alternative?
Ja, gute Frage.
Was ist die Alternative, um Beziehungen da draußen aufzubauen zu Menschen, die wir erreichen wollen oder die unsere Kunden erreichen wollen oder wer auch immer? Und dafür muss man halt irgendwie was machen. Und das ist halt Content. Also ob das jetzt King, Queen oder was auch immer, das ist mir ziemlich egal. Aber das ist halt die Basis von allem. Ja, und ganz entscheidend ist es dann ja nicht nur Content zu machen. Also nur weil ich Vertical Video hochlade, heißt das nicht, dass ich die organische Reichweite mitnehme, sondern es kommt ein bisschen darauf an, was ich denn da hochlade und ja, wie das denn ist. Also es ist nicht nur eine Frage der Effektivität, sondern auch der Effizienz. Und ja, da trennt sich dann halt die Spreu vom Weizen. Also ich kann sehr viel Müll hochladen und irgendwie vielleicht mal Glück haben, oder ich kann ein System entwickeln und eine Strategie entwickeln, mir Formate überlegen und zu sagen, okay, wie kriege ich hier eine Nachhaltigkeit in meine Content-Strategie? Und da erinnern wir immer gerne an etwas, was schon seit Jahrtausenden gilt, dass guter Content gewinnt. Und guter Content heißt, ich informiere, ich bewege und ich unterhalte da draußen, so wie der gute, alte, schlaue Aristoteles das schon vor langer Zeit gesagt hat. Und daran hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, also ob da jetzt Alina unterwegs ist, ob Aaron oder Kunden oder Unternehmen oder wer auch immer, wir erreichen Menschen, indem wir sie informieren, bewegen oder unterhalten.
Ja. Und ja, gerade im Bereich Shortform-Video, du hast das eben schon anklingen lassen, da wart ihr also auch wirklich sehr früh dabei und habt auch einen Account mit mittlerweile über 800.000 Followern, wie ich das gesehen habe. Also durchaus da schon sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen und auch Erfolge einfahren können. Was würdest du denn sagen, ist gerade bei dem Bereich, wenn wir über diese Form des Contents sprechen, aktuell so State of the Art oder der Weg auch, um da seine Strategie zu finden, die dann zum Erfolg führt?
Also genau, also was du ansprichst, ist unser Social Attention Account, der hieß früher mal Mr. Social Media und den wir sehr stiefmütterlich behandeln, aber in Summe, also mein Geschäftspartner ist der Dominik, einer der größten Automotive-Influencer in Deutschland, also in Summe haben wir so über 2 Millionen eigene Follower, ne? Und das ist so unsere Testbasis und schon sehr stark Fokus auf Vertical Video, da hast du vollkommen recht. Und wenn du jetzt fragst, okay, State of the Art, also eine Sache, die uns stark ausgezeichnet hat, war das klassische Talking Head Infotainment Format. Mhm. Damit haben wir unsere Reichweiten aufgebaut. Und das hat sich im Jahr 2024 ein bisschen geändert. Also es reicht nicht mehr, sich vor die Kamera zu setzen, auch ein ordentliches Skript zu haben und dann da so mit so ein bisschen Jump Cuts, ein bisschen Action reinzubringen. Das hat vor 3 Jahren, 2 Jahren auch noch gereicht, aber das ist jetzt vorbei. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben im letzten Jahr gemerkt, dass unsere Videoproduktionen komplexer geworden sind, weil wir drehen interaktiver. Wir drehen auch viel mehr ungeskriptet. Also wir haben häufig dann manche Formate, die leben dann von den Protagonisten auf Unternehmensseite und das sind einfach Experten und die reden frei. Ne? Das heißt, früher haben wir jedes Wort war vorgeskriptet, ne? Und das hat sich sehr stark verändert. Also und das würde ich schon sagen, das ist so die wichtigste Veränderung aktuell, dass dieses klassische Talking Head Infotainment nicht mehr nur, also nicht ausreicht. Und wir bezeichnen ja das, was wir machen, gerne als Value-Tainment. Ja, und wie das dann genau aussieht, das ändert sich ja ständig. Wir hatten es ganz am Anfang, ne? Wir müssen ja mit der Zeit gehen. Und ich glaube, das wäre so die wesentlichste Sache aktuell.
Ja, ich glaube, das merkt man immer, ne, dass auch so Erfolgsstrategien immer so ihren Lebenszyklus haben, so wie es eben auch Plattformen haben oder so, aber eben auch das, was dann auf den Plattformen erfolgsversprechend ist. Und da muss man, das finde ich auch das Spannende an unserem Job, eben wirklich, man kann gar nicht anders als mit der Zeit gehen und das beobachten und sich anpassen, weil ja, man sieht es spätestens bei den Zahlen, die zurückkommen, ne, dass man leider den alten Weg nicht mehr fahren kann. Ja, ich erlebe das auch auf Creator-Seite tatsächlich häufig, dass sie auch sagen, boah, ich wünschte, das wäre wieder wie vor 3 Jahren, als das und das einfach funktioniert hat, ne, weil da ist natürlich dann auch nochmal so deren Job und Existenz dran. Das schafft vielleicht gerade eine gute Brücke, nämlich die Frage, wie relevant sind überhaupt Creator für dieses Content-Game für Marken, würde ich jetzt mal ganz speziell sagen. Ne? Also wenn ich eine Marke bin und sage, okay, ich habe das jetzt für mich erkannt, ich muss auf Social einfach vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen, um die Erfolge sogar noch zu toppen, die ich in der Vergangenheit eingefahren habe. Wie sehr sind Creator da etwas, was ihr mitdenkt und welche Form dann? Weil wenn wir über Mitarbeitende sprechen, dann verschwimmen da ja manchmal schon die Grenzen.
Ja, also wahrscheinlich würde ich die Frage auch anders beantworten jetzt als du, weil ich glaube, du hast in deiner Vita da einen anderen Blick drauf. Also ich würde vermuten, ein bisschen mehr Influencer-lastig würde ich tippen. Bei uns ist es nicht so. Also wir haben keine Influencer im Management oder so, sowas machen wir nicht. Wir arbeiten auch zu 99% mit organischer Reichweite. Also wir geben kein Mediabudget aus für das, was wir machen. Und Creator, da schlagen halt zwei Herzen in unserer Brust. Ich hatte es eben schon gesagt, Dominik, mein Geschäftspartner ist Influencer, ja, und kooperiert natürlich mit Marken und das hat seine Berechtigung und das hat seinen Platz. Dennoch bin ich auch der Meinung, dass für viele Unternehmen es ratsamer ist, selbst zum Influencer zu werden, sich eine eigene Bühne aufzubauen, als sich abhängig zu machen von irgendeinem gehypten Influencer, den man gerade überbezahlen muss und der jetzt gerade im Gespräch ist. Und deswegen arbeiten wir auch das zu 99% der Fälle mit internen Gesichtern, also mit Presentern aus dem Unternehmen. Die casten wir. Dafür haben wir einen Prozess entwickelt, wie wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand vor der Kamera endet, der dafür so ein Talent hat, ne? Mhm. Weil es gibt natürlich Menschen, die dafür nicht gemacht sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Und es gibt Menschen dafür, die haben da so ein heimliches Talent und blühen da auf und kriegen natürlich von uns Coaching bei unseren Drehs und wir, das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach am Anfang, weil du wirst von uns dann schon ziemlich, also wir fordern schon was ein, ne, weil davon hängt natürlich zu einem Großteil auch die Performance ab, ne? Also wenn es präsentiert ist wie ein Schulreferat, ja, dann gute Nacht und es muss halt irgendwie mit ein bisschen Charisma und Esprit einfach präsentiert werden und wir machen die Erfahrung, dass für Unternehmen in vielen Fällen der günstigere, der effizientere, der unabhängigere und auch der authentischere Weg ist. Ne? Und wenn ich das jetzt vergleiche, ich meine, wir kennen ja auch so die Preise, wofür Influencer dann eingekauft werden, das ist schon nochmal was ganz anderes, als wenn man das intern sich aufbaut.
Ja, ich glaube, dass es jeweils unterschiedliche Zwecke verfolgt, ne? Also ob ich mir jetzt einen großen Influencer hole mit diesem Testimonial-Wert nochmal und so seiner eigenen Community versus wer sollte der Protagonist in meinem Regular Content sein, da bin ich auch voll dabei, das ist der effizienteste Weg. Und wie macht ihr das dann in der Praxis? Ich finde das super spannend. Also wenn ihr vor allem sagt, okay, wir müssen ja erstmal sourcen, wie läuft das von der Kommunikation her? Ne? Wie sammelt ihr die Leute? Wie castet ihr die auch dann tatsächlich? Muss man da vielleicht auch manchmal unangenehme Wahrheiten aussprechen und jemanden ablehnen, der voll Bock hätte, aber leider vielleicht nicht ganz so funktioniert?
Ja, also wir haben gelernt, streng zu sein.
Ja.
Und wir haben gelernt, dass es unsere Verantwortung ist, da klar gegenüber unserem Kunden zu sein. Ne, also letztendlich führen die dann auch die Gespräche. Ne? Also wenn wir sagen, hier, ne, die zwei sind's und die anderen drei sehen wir einfach nicht, dann müssen wir jetzt nicht da die Gespräche führen. Ne? Das Sehr ist nicht gut, unsere Rolle. Aber das ist natürlich auch der Vorteil für unseren Kunden. Die sind ja nicht die Bösen. Wir sind ja die Bösen. Ne? Die Agentur hat ja gesagt, deswegen. Und damit können wir gut leben. Und ich sag ganz bewusst, wir haben gelernt, streng zu sein, weil wir in der Vergangenheit auch schon mal großzügig waren und uns darauf verlassen haben, dass ein Kunde sagt, ja, ey, wirklich, also das ist hier der Achim. Achim ist ein super Typ, wirklich. Also der blüht total auf und ist krass. Und dann haben wir gesagt, ja komm, ey, wenn das muss ja funktionieren. Und dann steht Achim vor der Kamera. Ja, das war keine gute Idee. Ja. Weil Achim im echten Leben ein super Typ ist. Und das ist ja auch nie was irgendwie gegen die Person, aber wir fordern ja einen Skill ein. Mhm. Ne? Und diesen Skill hast du nicht unbedingt, wenn du im echten Leben einfach eine coole Type bist.
Ja. Ne?
Und weil wenn die Kamera an ist, sind wir alle anders.
Ja.
Da sind wir plötzlich alle ganz unsicher und was ist denn mit meinen Haaren und so. Und das zu lernen und da irgendwie auch so ein bisschen die Eitelkeiten abzuwerfen, uns zu vertrauen und zu sagen, komm, ich mache das jetzt einfach, ich gehe so ein bisschen aus der Komfortzone raus, ich übertreibe auch in manchen Situationen, ne, mal sowohl meine Sprache als auch irgendwie so mein Ausdruck, damit das irgendwie rüberkommt im Video. Ja, also davon können wir natürlich mehrsprachige Lieder singen, wie das mal gut und mal weniger gut gelingt. Aber genau, das Sourcing ist, die kriegen ein Briefing und müssen ein Selfie-Video von sich aufnehmen, wo sie drei Fragen beantworten und maximal 90 Sekunden. Und wir haben ein sehr gutes Gespür dafür, wenn du uns ein Video mit eineinhalb Minuten schickst und du frei redest, wissen wir, ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht.
Ja.
Ne, also wir versuchen sie in so eine Situation zu bringen, wo sie sich nicht verstecken können, wo sie einfach, ne, einfach reden müssen und dann hören wir halt, ne, wie gut ist die Aussprache, wie ist so, ist da so ein bisschen Witz schon drin, also ganz viele Sachen einfach. Ne? Mhm.
Ja, sehr gut. Und dann, wenn es um die Content-Umsetzung geht, macht ihr Produktionstage mit denen und geht da richtig so wie Regisseure oder Videografen rein und bringt die dann auf Spur sozusagen.
Ja, genau. Also wir hatten jetzt, um ein Beispiel einfach zu nennen, wir hatten letzte Woche 2 Tage Dreh bei Bofrost für den Karrierekanal, der bald startet mit uns und haben 2 Tage im Tiefkühllager bei Bofrost gedreht, bei minus 23 Grad und das sind dann unsere Drehtage, genau. Die sind mal eintägig, mal zweitägig. Und das ist dann schon, also mit allem Zip und Zap, ne? Also immer noch Social Media Welt, ne? Also ich kenne andere Produktionen von früher, ne? Mit allem Möglichen. Also wenn du in Miami für Kaufhof geschossen hast, dann war das schon eine Riesenproduktion. Das ist, in der Welt bewegen wir uns ja nicht. Wir machen ja keine Kinofilme, ne? Aber trotzdem haben wir mittlerweile auch da eine gewisse Komplexität drin, allein was so ein Drehplan angeht, was so eine Vorbereitung angeht, was Accessoires angeht, dass das alles passt, ganz viele Abstimmungsschleifen mit dem Kunden und dann muss sowas vor Ort ja auch funktionieren und das ist schon ein bisschen umfangreicher dann, ja.
Ja, da werden wunderschöne Erinnerungen wach. Ich habe irgendwann mal auch mit einer Agentur vor 6 Jahren, wo ich gearbeitet habe, gepitcht um Bofrost und dann durften wir alle einen Tag mit einem Bofrostfahrer eine Tour machen. Also ich habe da noch gute Erfahrungen genommen, tatsächlich, aber schön. Dann jetzt auch für die Karriereseite kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da gegebenenfalls auch die Fahrer nochmal gut einbinden kann. Ja, wir haben eben jetzt über Abhängigkeiten gesprochen, beziehungsweise du, und hast gesagt, was ja auch total legitim ist, bitte nicht von externen Stars, die ja auch morgen vielleicht irgendwie auch ihre Strategie oder Persönlichkeit nochmal irgendwie mit manchem Gesicht zeigen können, wie wir bei manchen gesehen haben, Kaufland und Co. Ja. Aber ich mache mich ja von meinen Mitarbeitenden, also im Grunde dann auch ein bisschen abhängig. Ne? Was passiert, wenn die wechseln, ist, glaube ich, immer so diese Standardfrage. Ich habe das jetzt letztes Jahr, mein Lieblingscase irgendwie von Ever, die ja ihre Praktikantin Belinda so zum Star gemacht haben. Und ich glaube, man hätte es so oder so machen müssen, selbst wenn man damals schon gewusst hätte, es geht nur ein Jahr, hat das der Marke einfach super viel gebracht. Aber ja, wie geht man damit einfach um und wie spielt man das und hat dann trotzdem die Chance auf eine nachhaltige Strategie?
Ja, also dieser Ever-Fall, der ist uns natürlich auch sehr präsent gewesen. Die haben 2 Fehler gemacht. Fehler Nummer 1, ich kenne die beim Namen. Mhm. Du lernst unsere Presenter mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Es gibt ganz seltene Ausnahmen, wo es inhaltlich einfach Sinn macht, da mit dem Namen was zu machen. Du lernst die nicht mit Namen kennen. Ja, dennoch baust du eine Beziehung zu denen auf. Das merken wir in den Kommentaren, das merken wir in den DMs, die der Kunde bekommt. Die schreiben den Presentern. Ja, also so, als wenn sie Alina oder Aaron kontaktieren. Also das schmälert nicht den Beziehungsaufbau. Und da würde ich sagen, das versuchen wir zu vermeiden, genau aus dem Grund. Ne? Falls dann Achim wechselt, weiß halt keiner, dass halt jetzt der Achim ist, der weg ist, sondern es ist so ein bisschen, da hat man so den Vorteil, dass jetzt dann nicht so diese ganz persönliche Beziehung aufgebaut wurde. So, 2. Fehler ist, dass sie, wenn ich mich richtig erinnere, war das schon sehr fokussiert auf sie, ne?
Ja, genau. Sie hatte noch einen Sidekick, der aber, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr da ist. Und diese zwei haben das dann so im Wechselspiel gemacht. Aber sie war die Protagonistin, kann man
sagen. Genau, sie war die Protagonistin. Und das hat natürlich Performance generiert, weil es auch seine Berechtigung hat, das so zu machen. Aber wie alle, also das Leben besteht ja aus Vor- und Nachteilen. Und wir würden in seltenen Fällen mittel- bis langfristig mit einer oder zwei Personen das machen. Also wir bauen immer ein Team auf. Mhm. Was am Anfang manchmal ein bisschen schwierig ist, intern dann genügend Leute zu finden, die Bock haben und mitmachen, weil sie alle so ein bisschen unsicher sind. Ah, wie sieht das denn dann aus? Ne? Und wir brauchen am Anfang eine Person, mit der wir starten. Wir haben einen Kundencase aktuell, das ist die ÖRAG. Mein Recht heißt der Kanal auf Instagram. Super am Wachsen gerade, jetzt innerhalb von wenigen Monaten fast, wir knacken bald die 10.000. Und da haben wir eine Presenterin. So, und wir wissen, hey, perspektivisch müssen wir hier das auf mehrere Schultern verteilen, weil das muss ja noch nicht mal ein Unternehmenswechsel sein, das kann ja einfach Krankheit sein. Ne?
Ja, natürlich.
Und völlig nachvollziehbar. Und deswegen, das ist immer das Ziel, dass man ein kleines Team hat, aber jetzt nicht 6 Leute, sondern ich würde sagen, so ein Sweet Spot sind so 2-3 feste Gesichter. Jetzt kann auch irgendwie jemand mal Urlaub haben, wenn ein Dreh ist, dass wir da einfach flexibel sind. Und deswegen würde ich sagen, also es war ja sehr erfolgreich, was sie gemacht haben, aber ja, weil es so erfolgreich war oder der Grund, warum es so erfolgreich war, ist denen dann halt auf die Füße gefallen.
Ja. Findest du, es gibt noch andere Marken da draußen? Jetzt haben wir natürlich so über das Standardbeispiel gesprochen, aber so, wo du sagst, boah, ich glaube, bei dir haben es schon irgendwie auch geknackt mit Mitarbeitenden oder kleinen Creatoren. Manchmal sind es ja noch nicht mal die eigenen Teammitglieder, sondern irgendwie so kleine Micros, die man sich holt, so Faces aufzubauen und damit ihr Content-System zu spielen.
Ja, also gibt sicherlich ganz viele, die wir jetzt irgendwie auch nicht kennen und wahrnehmen oder was auch immer, aber ein Fall, den wir super finden, habe ich auch irgendwann mal auf LinkedIn was zu gepostet und habe da Props rausgeschickt, ist TÜV Süd.
Ja.
Ne? Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich komplett selbst machen oder welche Agency da irgendwie drin ist, weil das ist letztendlich ein Ansatz, der unserem sehr nahe kommt, ne? Wo einfach der Mehrwert im Fokus steht. Ne? Also wir nennen das dann halt Valuetainment, wo Fragen beantwortet werden, wo nicht irgendwie die ganze Zeit gesagt wird, hey, TÜV Süd ist super, folg uns. Ne? Und wo auch nicht einfach bescheuert Werbebudget verteilt wird und einfach, dass die Zahlen gut aussehen und nichts ist dahinter. Und das werden auch Leute sein, ich kenne jetzt natürlich nicht die Details und kann nicht hinter die Kulissen blicken, aber das ist inhaltlich gut gemacht. Also das ist so ein Case, wo ich sagen würde, TÜV Süd ist da eine Inspiration.
Ja, ja, es ist vor allem auch mal schön, so diese ganzen Mittelstandscases zu diskutieren, weil ich finde so, also häufig auf LinkedIn, zumindest in der Bubble, in der ich mich bewege, auch bei den Awards und so, sind es ja doch manchmal noch die großen Consumer Brands, die du auch gesagt hast, die Konzerne, ne, die natürlich auch mit ganz anderen Voraussetzungen daran gehen. Aber irgendwie durch TikTok und Co. ist der Mittelstand, finde ich, auch nochmal auf so eine ganz neue Ebene da vorgedrungen, zumindest in meiner Wahrnehmung, was ja die Anerkennung für diese Cases und so angeht.
Ja, oder der Mittelstand hat halt irgendwann gemerkt, ach so, Social Media geht ja dann irgendwie doch nicht vorbei.
Ja.
Also ganz konkretes Beispiel. Wir hatten, wann war das? 2020, vielleicht war es 19, hatten wir ein Kennenlerngespräch bei einem richtigen Mittelständler. Und das war noch vor Corona, da hat man die Akquisegespräche noch in Person gemacht und nicht digital. Und haben uns kennengelernt, ein bisschen ausgetauscht. Und da wurde uns gesagt, also es war so die Marketingverantwortlichen, und die sagten uns dann so unter der Hand, ja, also die Geschäftsführung, die ist sich, die hofft noch, dass das Internet vorübergeht. Das Internet. Okay. Das Internet, ja. Nicht Social Media, nicht irgendwie Instagram oder dieser Firlefanz. Das Internet. Ne? Und das fand ich krass. Also da muss ich sagen, ich habe ja über Familienunternehmen promoviert und da so den einen oder anderen Einblick bekommen. Und Familienunternehmen haben halt diese Ambivalenz. Ne? Sie sind total innovativ, aber sie sind irgendwie auch so total irgendwie zurückgeblieben. Und das macht diese Organisationsform so spannend. Und aber das kann halt auch ganz schnell irgendwie nach hinten losgehen, dieses sehr vorsichtige Abwarten und ne, ganz mal gucken, was daraus wird. Weil ganz im Ernst, also 2019, 2020, das Internet noch, also ich wüsste jetzt nicht, welcher Anlass was passiert sein muss, dass man das glaubt. Ja.
Ja, tatsächlich. Vor allem, also würde das ja wahrscheinlich dann nicht über Nacht passieren, und in der Zwischenzeit kann man sich ja trotzdem noch was überlegen, wie man da vielleicht irgendwie mitmacht, aber gut. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört. Aber schöne Anekdote. Wenn wir jetzt auf die Brands schauen, die das zumindest schon mal für sich akzeptiert haben, dass das Internet bleibt und das auf Social-Plattformen bleiben und auch schon vielleicht ein Content-System aufgebaut haben. Mal die Frage, die ich super oft höre in so Beratungsgesprächen, wenn es um sowas geht. Wie schaffen wir es denn, dass unsere Brand dann noch durchkommt und erhalten bleibt? Weil es ist ja schon eine Dezentralisierung des Ganzen, ne? Wie du das eben beschreibst, früher die klassischen Werbedrehs, das hat dann ein-, zweimal im Jahr mit einem riesigen Team stattgefunden, aber da war dann quasi der CMO noch vor Ort und es war so ein Film, der einmal on-brand produziert wurde. Jetzt reden wir ja eigentlich von ja täglich mehreren Assets, die rausgehen. Wie schaffe ich es da, noch so eine ja wirklich eigene Wiedererkennbarkeit und Brand-DNA mit drin zu haben, ohne es zu werblich werden zu lassen? Weil das ist ja das, was wir alle verhindern wollen am besten auf Organic TikTok und Insta.
Also erstmal ist das ja die gute Nachricht, weil du hast viel mehr Versuche.
Ja.
Du hast viel mehr Lottospielscheine zur Verfügung. Ja, also obwohl das Beispiel ist schlecht, weil ich mag das, den Vergleich, weil es ist kein Glücksspiel. In gewisser Weise schon. Anyway, müssen wir Gedanken drüber machen. Auf jeden Fall, das ist eine gute Nachricht, dass das so ist. Und diese Brand-DNA, von der du sprichst, ja, also wir versuchen Unternehmen, die mit uns arbeiten, die uns kennenlernen, sehr schnell, sehr deutlich zu machen, dass sich da draußen niemand für sie interessiert. Niemand interessiert sich für eure Brand-DNA oder für euer Brand-Book oder was auch immer. Es interessiert einfach niemanden. Niemand wacht damit auf und sagt, ah Mensch, Brand-Book von Haribo, muss ich jetzt unbedingt mal. So, und es ist so, uns geht es so ein bisschen um eine Haltung, die dahinter steckt. Und die Haltung muss sein, hey, wir wollen gute Inhalte für unsere Zielgruppe liefern. Und darüber können wir uns ausführlich unterhalten, das können wir erarbeiten, können Formate entwickeln, die so zeitgemäß und so gut sind, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Performance stimmt. Ja, so, und letztendlich ist das ja auch einfach die kreative Challenge, die man annehmen muss, zu sagen, ja, genau, draußen gibt's viel, wir müssen halt was uns einfallen lassen. Ne? Mhm. Und dafür gucken wir uns halt immer an, okay, was macht der Wettbewerb, was macht so dieser Markt, was macht die Branchenbubble, was machen die gut, was machen die nicht gut. Also da haben wir so ein Framework, mit dem wir arbeiten, um sowas halt auch einfach entsprechend analytisch aufzubereiten. Und wenn du mit der Haltung als Unternehmen rausgehst und sagst, okay, wir vergessen mal, ne, dass wir ganz toll sind und dass wir unsere Farben haben und unser Logo und was auch immer, sondern wir stellen wirklich mal die Zielgruppe in den Mittelpunkt und wollen Inhalte für die machen, dann ist das die logische Konsequenz, dass die Leute zuhören, ihre Aufmerksamkeit uns schenken, mit uns interagieren, Fragen stellen, kommentieren. Und dann gibt es über kleine Wege kann man natürlich sicherstellen, dass irgendwie so eine Markenwahrnehmung sichergestellt ist, dass ein Wiedererkennungswert da ist. Ne? Da gibt es unterschiedliche Wege, unter anderem durch ein festes Presenter-Team, ne? Oder über so ein, über einen Slogan in einem Format. Ne? Wir hatten damals bei der Sparkasse, hatten wir das Format Währungen erklärt, mit dem wir den Kanal aufgebaut haben in erster Linie am Anfang. Also da gibt es dann unterschiedliche Stilmittel, mit denen man das dann machen kann. Aber wenn das deine größte Sorge ist, dann hast du das Spiel halt noch nicht verstanden. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, an deiner Neudeutsch, an deinem Mindset zu arbeiten, was schwierig ist, Unternehmen manchmal zu erklären. Das funktioniert bei Personenmarken viel besser, die holst du ab mit sowas. Ja, dein Mindset, Alina, du musst Mindset. Erzähl mal einem Unternehmen was von Mindset, das geht nicht. Ne? So, also damit können die sich halt nicht identifizieren und dann ist das eher so eine Haltungsfrage und wir haben dann viele Beispiele und haben da unsere Inhalte und dann, also es gab noch kein Unternehmen, das aus unseren Workshops rausgegangen ist und hat gesagt, nee, ich hau jetzt noch mal eine Werbebotschaft raus. Ist geil. Ne? Mhm. Sondern die haben alle dann verstanden, ah ja, okay, stimmt. Ja, ertappen sich selbst, weil wir analysieren auch deren eigenen Social-Media-Konsum und sie ertappen sich alle selbst dabei, ah ja, stimmt, ich würde uns selbst nicht folgen.
Ja, ne? Das ist dann die bittere Wahrheit am Ende
meistens. Ja, und wir sind besonders gut darin, diese bitteren Wahrheiten herauszufinden und die auch einfach klar zu kommunizieren. Ne? Ja. Also wir sind da sehr ehrlich.
Ja. Was sind denn dann im nächsten Schritt trotzdem so die Erfolgsmetriken, wo ihr sagt, okay, die müssen wir aber schon nailen, ne? Also ist es dann, sind es die Views, ist es, guckt ihr euch dann detaillierter an, okay, wie lange bleiben die Leute wirklich dran? Ist es manchmal auch eine Brandlift-Study? Also was ist so da euer Lieblingsframework, wenn es um die wichtigsten Messmetriken geht?
Also wir schauen uns, es hängt jetzt ein bisschen vom Ziel ab.
Ja, klar.
Ne? Und die, also wir haben entweder will unser Kunde bekannter werden, also irgendwie so die Brand Awareness steigern, Kunden gewinnen für XYZ oder halt Talente finden und also konkrete Bewerbungen generieren. Und wir schauen uns im Videobereich immer vor jeder Redaktionskonferenz ausführlich die durchschnittlichen Views an. Wir schauen uns den Medien an. Wir schauen uns die High- und die Low-Performer dann im Detail an. Mhm. Also was hat hier dazu geführt, dass es ein High-Performer ist und was hat dazu geführt, möglicherweise als Hypothese dann dazu, dass es ein Low-Performer ist. Und viel weiter rein gehen wir nicht unbedingt. Also wir gehen auf Highlight- und Lowlight-Ebene gehen wir dann schon rein und sagen, wo sind die Leute abgesprungen? Mhm. Ne, können wir irgendwas hier draus lernen? Aber das machen wir nicht bei jedem Video. Das würde bei uns, also es steht aus meiner Sicht auch in keinem Verhältnis. Ne?
Ja.
Und dann kommt es natürlich ganz drauf an, was das Ziel ist. Und wenn ein Kunde, haben wir ein paar von, die sagen, hey, wir wollen Bewerbungen generieren, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie generieren wir Bewerbungen? Machen wir das organisch oder haben wir eine Recruiting-Kampagne mit euch entwickelt und die dann auch paid unterstützt ist? Das ist eine der wenigen Sachen, wo wir Paid Media einsetzen. Mhm. Dann gucken wir natürlich ganz konkret auf diesen Funnel. Ne? Also wie viele Leute haben angefangen, wie viele Leute haben aufgehört, wie viel Gespräch habt ihr geführt und so weiter und so fort. So, weil das ist das am Ende, was zählt und nicht irgendwie, hey, wir haben 3 virale Hits gehabt, mega, aber niemand hat sich bei uns beworben. Ne? Und deswegen, ja, aber dieses Kennzahlen-Game, das kann man ja völlig eskalieren lassen.
Voll, ja.
Und wir machen das nicht. Also wir sagen gerne, wer viel misst, misst viel Mist. Und wir wollen den absoluten Fokus auf, wir wollen guten Content machen. Wir lernen ganz schnell, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Lernen daraus, setzen es um, erweitern es, verändern es, verbessern es. Und bevor man da stundenlang irgendwelche Zahlen cruncht.
Und im Employer Branding Bereich hast du gerade gesagt, fand ich jetzt spannend, dass ihr da sagt, okay, hier muss Paid irgendwie auch mit eingesetzt werden, weil ihr dann schon conversion-lastiger sozusagen unterwegs seid in der Zielsetzung, weil es um konkrete Klicks auf Stellenanzeigen oder Bewerbungen geht.
Ja, auch das, genau, das ist ganz neu. Das hat sich 2024 herauskristallisiert, dass wir gemerkt haben, also wir haben extrem gute Performance gehabt, was auch die Konvertierung bei Bewerbungen anging, über organische Inhalte. Also unser Rekordvideo bei den Kinderhut-Kitas war ein Video mit 162 qualifizierten Bewerbungen im Anschluss. Und wenn du dann systematisch Content raushaust, produzierst du schon viele Bewerbungen. Und wir haben aber gemerkt, dass das hat sich in 2024 geändert. Also die organische Reichweite ist schwieriger geworden. Es ist nie, also ist einfach.
Auf TikTok jetzt in dem Fall, oder?
Ja. Insbesondere auf TikTok, genau. Ja. Und das heißt, diesen Hebel, der ist nicht mehr ganz so stark ausgeprägt. Und deswegen haben wir uns da mit einem Partner zusammengetan, weil wir auch, also wir wissen, was wir nicht können. Ne? Und Paid ist jetzt nicht unser Steckenpferd. Wir können eine coole Ad kreieren, ne, das können wir. Und aber wir haben einen Partner an der Seite, die dann die Infrastruktur dafür machen, also die Landingpage, den Funnel, ein Formular, wo du dann ein paar Fragen ausfüllst, die das so optimiert ist, dass wenig abspringen und so weiter und so fort. Und das setzen wir jetzt um in 2025, um sicherzustellen, dass wir so ein bisschen auch die Employer Brand, die wir aufgebaut haben, einfach nicht monetarisieren, weil es geht ja dann nicht um monetarisieren, aber halt einfach abschöpfen. Ne? Und die Kunden, die wir aufbauen in dem Bereich, da gehen wir schon davon aus, ne, dass die haben halt eine gewisse Sichtbarkeit, die Gesichter sind bekannt, wieder unser Presenter-Team. Und dann schalten wir halt da drauf Ads, um das Beste aus beiden Welten zu haben. Also sowohl organische Leads als auch dann die Paid.
Mhm. Ja, okay. Ja, dieses ganze Thema Employer Branding ist halt auch jetzt mittlerweile immer super eng auch mit einer Content-Strategie verknüpft, was ich sehr positiv finde, ne? Weil viele Unternehmen erkennen, dass sie irgendwie sich als Arbeitgeber auch nochmal viel nahbarer oder anders präsentieren können und Leute anders ansprechen können. Also sind wir...
Ja, genau. Und dann an alle Arbeitgeber, die uns möglicherweise zuhören, erzählt uns bitte nicht, dass ihr ein toller Arbeitgeber seid und fragt auch nicht, was... Habe ich vor ein paar Tagen auf LinkedIn gepostet, hatten wir in einer Analyse drin, ein Video von Aldi, also nichts gegen Aldi, toller Laden, sage ich auch in dem Video, aber es ist so repräsentativ, absolutes Hochglanzfilmchen, also wirklich Kinoqualität.
Ja.
Und dann sagen 3 Leute, was ihre Lieblingsaufgabe ist. Ach, das interessiert ganz viele Menschen da draußen, was die Lieblingsaufgabe von Aldi-Mitarbeitern ist. Und die sagen natürlich, große Überraschung, Obst und Gemüse einräumen, ist ihre Lieblingsaufgabe. Ne? Und das mit so einem, also das, und das ist, und dafür kämpfen wir, ne? Weil davon ist die Welt einfach zu voll, von diesem selbstbeweihräuchernden Gedöns. Und wir wollen einfach da draußen mit guten Inhalten in dieser Hinsicht die Welt ein bisschen besser machen, damit es sich einfach lohnt, auch auf Social Media zu sein.
Ja. Das ist doch schon mal ein schöner Purpose, oder? Wenn man sagt, die Welt ein bisschen besser machen mit den Inhalten. Das kannst du natürlich auch gut kontrollieren über die Inhalte, die du jetzt so für dich und deine Personal Brand veröffentlichst. Da würde ich jetzt am Ende auch noch mal gerne einen kurzen Blick drauf werfen, weil du ja schon auch, wie du eben ganz am Anfang schon gesagt hast, ne, deine Präsenz auf LinkedIn, teilweise auch auf TikTok und Co. nutzt, um deinen Unternehmenserfolg irgendwie zu pushen, aber natürlich vielleicht auch dein, ich sag mal so, Self-Fulfillment-Weg, ich weiß nicht, aber es hat ja auch immer ein bisschen was mit Selbsterfüllung zu tun, unterstützt. Vielleicht magst du mal erzählen, wie du den Aufbau deiner Personal Brand so angegangen bist, ob das überhaupt etwas war, was du irgendwann mal so strategisch gelabelt hast oder ob das einfach so ein bisschen passiert ist.
Tja, also bis heute mache ich dazu wenig. Und ich habe so eine Hassliebe gegenüber LinkedIn, das ist ganz schlimm.
Ja, das kennen wir, glaube ich. Sehr viele, die hier zuhören, inklusive mir.
Also wenn du dir so die Performance im letzten Jahr anguckst, immer so, und dann wieder voll runter und dann ist nichts, und dann wieder hoch und dann wieder nichts. Und weil im Zweifel geht es bei uns halt darum, hey, unsere Kunden müssen happy sein, das ist der Fokus. Und ja, also strategisch bin ich da nie wirklich vorgegangen. Das ist organisch gewachsen. Und ich weiß noch ganz genau, ich glaube, mein erster LinkedIn-Post vor, was weiß ich, 2017 oder wann war das, war genau das, was wir heute bei Unternehmen halt kritisieren. Ne? Der war werblich. So, hey, das, ich hatte früher eine andere Geschichte, war als Berater unterwegs, auch ganz anderes Themengebiet, Prozessoptimierung und so weiter und so fort. Und erster Post war so absolute Eigenwerbung. Ne? Und das heißt, ich kenne auch dieses Gefühl, so du fängst irgendwie an auf Social Media und ob du jetzt ein Mensch oder eine Marke bist, ist egal. Und du willst halt erstmal erzählen, dass irgendwas Tolles im Angebot hast. Ich verstehe und kann das nachempfinden, aber es funktioniert halt nicht. Hat sich halt niemand für interessiert. Und ich habe dann, ich glaube, das kann ich, habe ich Gary Vee zu verdanken, zu irgendwann verstanden zu haben, ach so, ach Content, ach so, ich muss irgendwie hier, ne, ordentliche Inhalte liefern, aber nein, so richtig strategisch nie. Ich meine, ich habe ja dann mit dem Podcast angefangen 2018, der Andersmacher-Podcast, der jetzt noch in Papa-Pause ist, aber irgendwann wiederkommen wird und eher immer so mitgemacht. Also für mich fühlt sich, weil ich finde es interessant, ich weiß nicht, wenn du das so ansprichst, hört sich das so an, als ob das irgendwie nach Strategie aussieht. Da ist null Strategie dahinter. Und das ist, damit hadere ich auch ein wenig, weil ne, das ist häufig so im Leben, andere unter die kalte Dusche stellen ist super easy. Das können wir sehr gut und sehr schnell. Und ich kann gut Unternehmen beraten. Und ich, ne, wir haben halt als Social Media Praktiker haben wir einfach viel Know-how. Und aber dann bei uns selbst merken wir auch so diese blinden Flecken, ne, und merken so, ja, warte mal, irgendwie, warum klappt das denn bei uns nicht? Warum kriegen wir das denn nicht auf die Kette, ne, mit einem Content-System für LinkedIn? Und ja, deswegen ist es so, es ist organisch gewachsen.
Ja, ich fühle das sehr. Also bei mir ist es auch so, ich habe, glaube ich, schon 20 Personal Branding Workshops oder auch Branding Workshops mit Marken gehalten und selber mit mir noch nie so richtig. Also obwohl man weiß, wie es geht, ist es, finde ich, auch bei sich selbst am schwersten anzuwenden. Und ich kann auch relaten mit diesem, es ist irgendwie immer mal schrittweise was dazugekommen oder auch was pausiert und dann ist mal hier wieder was, weil so ist es ja am Ende auch. Ne? Also gerade wenn man irgendwie ein fröhlicher Netzwerker ist oder so, ergibt sich manchmal durch ein Event irgendwie eine neue Möglichkeit oder ne, hier mal ein regelmäßiges Format mit anderen Leuten und Co. Dann startet man einen Podcast, daraus ergeben sich auch wieder neue Shades einer Personal Brand. Also ja, und man macht ja auch viel zu wenig oder selten mal so ein Medias Res und sagt, okay, was ist jetzt eigentlich meine persönliche Jahresstrategie für 2025? Ne? Und irgendwie denke ich mir auch immer, es ist so ein bisschen sinnlos, das zu machen, weil ich kann ja noch gar nicht abschätzen, was für Sachen passieren werden in dem Jahr, die dann vielleicht den Plan auch nochmal umwerfen werden, weil so viel passiert.
Ja, ironischerweise mache ich das tatsächlich.
Sehr schön, okay, immerhin. Dann bist du ja schon strategischer unterwegs als viele. Ja,
damit habe ich schon sehr früh angefangen. Ja. Ich würde sagen, wann habe ich es so? 2015, irgendwie sowas. Ich habe angefangen, mit mir selbst Workshops zu machen. Mhm. Ja. Das kommt vor allem, habe darüber auch mal ein Buch geschrieben, wo ich, was im Bereich Persönlichkeitsentwicklung bei sich bewegt, sei der CEO deines Lebens, heißt das, ist bei Gabal erschienen, wo ich Management-Techniken aufs persönliche Leben anwende. Ne? Ja. Weil ich als Berater wusste, hey, diese Tools funktionieren für Menschen in Unternehmen. Warum funktionieren, also dann müssen die Tools auch für mich als Mensch in meinem Leben funktionieren. Und tun sie auch. Und deswegen dieses Workshop mit mir selbst machen und zum Jahresende sich einschließen, 2-3 Tage, ne, und irgendwie das Jahr Revue passieren zu lassen, super wertvoll. Also nur auch dann kommt dann halt, da kann man sich große Pläne machen mit der eigenen Personenmarke und dann kommt halt das Leben dazu und das operative Business und dann steckt das halt als erstes zurück. Ne? Das ist halt das Problem dann dabei eher.
Ja, was wir ja schon aber beobachten können, ist, dass in der Branche allgemein eine große Professionalisierungswelle, will ich es mal nennen, durch diese Kategorie Business Creator gerade schwappt. Also so würde ich jetzt das in deinem Bereich auch mal einordnen. Also Leute, die wirklich aus ihrem Unternehmertum heraus auch eine Personal Brand mit aufbauen und schärfen, die jetzt auch anfangen, in Managements zu gehen und vermarktet zu werden, ob es jetzt für Speaker-Auftritte ist, aber auch wirklich für klassische Werbekooperationen. Wie blickst du denn darauf? So als Selbstbetroffener, ne, hast du da auch schon drüber nachgedacht, ob du dich da im Netzwerk anschließt oder vielleicht auch selbst aktiv wirst oder erstmal nur als Beobachter?
Ich glaube, aktuell bin ich irgendwie Beobachter. Ich kriege das jetzt auch nicht alles so krass mit, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also ich hab ein Business, ich habe eine junge Familie und deswegen, ich bin da jetzt auch nicht so der oberkrasse Netzwerker und bin auf allen Events und dies und also, das ist einfach nicht, ist gerade nicht meins. Und aber es macht ja total Sinn. Also es macht ja total Sinn für dich und für mich, mehr Content draußen zu machen aus unserer Business-Expertise. Und genauso macht es für andere auch Sinn. Und es macht dann auch total Sinn, dass solche Leute eingeladen werden und eingekauft werden nach dem Motto, hey, du hast hier coole Erfahrungen gemacht, das hast du unter Beweis gestellt, weil Content ist irgendwie King oder Queen, wir können uns noch nicht entscheiden. Also an sich finde ich es total logisch, ne? Und ist jetzt nicht irgendwie groß überraschend und zeigt halt immer wieder mal, dass, wenn ich es jetzt auf mich beziehe, ich an der einen oder anderen Stelle einfach mehr machen möchte. Gar nicht, weil ich jetzt irgendwie jetzt da groß als Personenmarke mich etablieren will, aber es macht halt einfach strategisch für alles, was ich mache, total Sinn, ne? Über das zu reden, was ich mache. So, und es ist ja nicht mehr als das eigentlich.
Ja, absolut. Ja, ich bin mal gespannt, wann oder in welche Höhen sich das noch treibt, ob wir dann über eine ähnliche Branche wie die Influencer-Lifestyle-Branche mal irgendwann sprechen werden. Ich denke nein, aber
wird sich auf jeden Fall. Dass es so eine Agentur dann gäbe für so Business-Influencer oder?
Ja, und das fängt halt jetzt schon an. Also die gibt es jetzt schon, aber das ist halt wie damals, als es dann so 3 Multi-Channel-Netzwerke gab, gibt es jetzt irgendwie 4 solcher Agenturen. Jeder macht das ein bisschen anders, aber es fängt schon an. Und das fand ich so letztes Jahr irgendwie wirklich so eine spannende Entwicklung, die ich jetzt nicht habe für 2024 so komplett kommen sehen. Ja.
Voll interessant. Wie heißen die? Sag mal Bescheid.
Also ich weiß, dass Sarah Emmerich da sehr aktiv ist. Also so das ist, glaube ich, so einer der bekanntesten Player. The People Branding Company macht das auch, aber auch noch ein paar, deren Namen ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm habe, die aber auf jeden Fall, ich glaube, das kommt auch viel eben aus dieser Speaker-Vermarkter-Richtung so ein bisschen, ne, die das jetzt machen. Wir im Artist Management, du hast es ja eben schon so ein bisschen eingeordnet, wir haben ja eigentlich eher die Lifestyle-Influencer, die klassischen. Wir haben jetzt aber auch eine Lea Sophie Kramer beispielsweise im Portfolio, ne, die ja auch als Unternehmerin, Gründerin, Investorin und so weiter aktiv ist und jetzt als Business-Creatorin sozusagen von uns dann vermarktet wird. Also von bis gibt's da irgendwie jetzt mittlerweile verschiedene Szenarien oder Spielarten, ja.
Macht Sinn. Wird größer werden, mit Sicherheit. Kann ich mir vorstellen.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über auch nochmal Zukunftsszenarien gesprochen oder auch Sachen, die recently auf unserem Radar erschienen sind. Aber am Ende des Interviews frage ich immer jeden Gast oder Gästin, was ist so deine These für die Zukunft? Also was glaubst du, was ist so eine Sache, auf die wir uns jetzt schon gefasst machen sollten? Finde ich auch deshalb gut die Frage, weil du ja gesagt hast, boah, ich will nie wieder derjenige sein, der nicht mit der Zeit geht. Also was ist denn jetzt so the next big thing, was wir nicht verpassen dürfen, was du am Horizont gegebenenfalls schon siehst?
Ja, da hat man jetzt natürlich die großartige Aufgabe, irgendwas von KI zu erzählen. total lame wahrscheinlich, aber ist halt so, ne? Also
safe.
Das ist, wir testen gerade an vielen Stellen, wir arbeiten extrem viel mit KI und überlegen uns halt, okay, wie kann das unser Leben leichter machen? Und es tut's auch schon, also sowohl im redaktionellen Bereich als auch in der Postproduktion, ne? Wenn irgendwie ein kleiner Halbsatz vergessen wurde einzusprechen, ja, easy. Machen wir mit KI. Ja. So, ne, wir haben ja genug Material von den Stimmen und dann lässt sich das reparieren. Und da mussten wir noch vor 1,5 Jahren, haben wir dem Kunden gesagt, ja, könnt ihr den nochmal kontaktieren? Der müsste nochmal den und den Satz einsprechen. Das gibt's halt nicht mehr. Und dieses KI-Thema, das bewegt uns gerade schon sehr. Und deswegen ist das voll der lame Punkt. Aber ich glaube halt, und da bin ich ja auch nicht der, der das zuerst gesagt hat, sondern der das auch einfach nur nachplappert, die Auswirkung von KI wird so sein wie das Internet. Ja, und ich glaube, wir haben alle nicht so wirklich, also vorausgesetzt, du hast ja auch schon absolute KI-Experten hier im Podcast, für die ist das natürlich jetzt nicht die Big News, aber das wird halt fundamental alles verändern. So, und uns ist vollkommen klar, dass das, was wir heute machen, in dieser Form, in dieser Art, in 10 Jahren weg ist. Hm. Das ist uns vollkommen klar. Ne? Es wird in 10 Jahren noch Bedarf an Content geben. Weil auch in 10 Jahren wollen wir Menschen erreichen und irgendwie wird es die digitale Welt geben. Das wird wahrscheinlich alles irgendwie anders sein. Aber es wird immer noch Inhalte geben. Und die müssen irgendwie kreiert werden und die müssen so kreiert sein, dass die Menschen zuhören, solange wir nicht alle Roboter sind. Ne? Und von daher, das wird sich nicht ändern, aber die Art und Weise, wie das entsteht, wird sich radikal ändern. Mhm. Und genau, da wollen wir nicht den Zug verpassen und setzen uns damit sehr intensiv auseinander und ja, versuchen da einfach gerade das ein oder andere zu testen. Und ich glaube, das geht einfach allen gerade so, ne? Dass sie so ein bisschen mal die Füße ins Wasser plätschern lassen und so gucken, wie sich das anfühlt.
Ja, safe. Ich glaube, wir, ich kann total verstehen, dass dann immer erstmal so diese entschuldigende Haltung irgendwie da ist bei mir auch so, okay, ich kann jetzt nicht KI sagen, das hat doch jetzt jeder schon gehört, aber ich glaube, wir sind gerade in diesem Stadium so, KI, aber so richtig im Daily Life, bei vielen ist es noch nicht angekommen, außer ChatGPT und Co., ne, aber so diese umwälzende Funktion, ich glaube, das wird eher schleichend kommen oder irgendwann dann auf einmal mit einer wieder neuen Innovation, die wirklich alles auf den Kopf stellt, aber ich glaube, wir müssen weiter predigen und davon erzählen, weil es eben so signifikanten Impact haben wird, dass es fatal wäre, wenn da jetzt nicht jeder am Ende irgendwie mit abgeholt wird, also und sich ein bisschen vorbereiten kann. Also ja, müssen wir einfach so diesen Cringe-Mountain einmal überwinden, dass es halt wieder KI ist und dann sagen, es hat aber einen Mehrwert für den Hörer.
Ja, Stichwort Mehrwert. Weil das ändert sich nicht, ne? Also ja. die Frage, wie kann ich Mehrwert stiften da draußen? Und wir haben ja hier eine Teilüberschrift, die heißt Content, die ändert sich halt nicht. So, ja. Und die nötige Haltung dafür ändert sich nicht, ne? Oder das nötige Mindset. Und von daher ist das, ich bin manchmal überrascht, dass man anderen, oder ob jetzt Mensch oder Marke irgendwie erzählt, hey, auf Social Media funktioniert das so, wenn du Basics, ne, informieren, bewegen und unterhalten, das sind gute Inhalte. Damit erreichst du Menschen, dann wird dir zugehört, die stellen Fragen, dann beantwortest du die Fragen und so baust du eine Beziehung auf und dann kaufen die oder bewerben sich oder was auch immer. Dass das Leute überrascht. So, ach so funktioniert das. Also, ne, das ist ja wirklich nichts Neues und aber irgendwie sind wir gut darin, das nicht auf dem Schirm zu haben, scheinbar. Und letztendlich verdienen wir auch damit unser Geld, ist auch in Ordnung. Aber das wird auch bleiben. Ne? Von daher.
Ja. Ja, und auch die Erklärer braucht es immer weiter, glaube ich. Genau. Wer sind denn so deine Creator oder Erklärer am Ende? Frage ich das auch jeden, der zu Gast ist. Du hast eben schon Gary Vee erwähnt. Also einige so seiner Ansätze sehe ich tatsächlich auch schon so in dem, was du sagst und so eine Philosophie, sag ich jetzt mal. Und damit kann ich mich auch immer sehr, sehr anfreunden. Ja. Aber gibt's vielleicht, also ob es jetzt im Real Life oder so Lifestyle, Familienbereich, keine Ahnung ist, oder auch wirklich für deinen Job, so Leute, denen du regelmäßig zuhörst und wo du sagst, boah, da bleibe ich auch dran, da bin ich am Mehrwert interessiert, vielleicht auch an der Person.
Also ich schaue viel, ich konsumiere dann doch viel irgendwie aus Amerika, also was so Podcasts auch angeht. Und da ist halt da schlägt natürlich ein Podcast-Herz in mir und da gibt es halt nur eine Person, die was das Podcasten angeht, die Person ist, das ist Joe Rogan. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was er da aufgebaut hat, unabhängig davon jetzt, dass da auch Kritik berechtigt oder unberechtigt, das ist jetzt gerade nicht mein Punkt, aber mich hat das total inspiriert, auch damals schon. Und Joe Rogan ist sicherlich einer. Gary Vee hast du jetzt gerade selbst nochmal aufgegriffen. Absolut. Also Gary Vee, das habe ich auch vor ein paar Jahren schon in Interviews gesagt, Gary Vee habe ich so viel zu verdanken. Und er weiß davon gar nichts. Dass er das geile. Aber irgendwie weiß er es wahrscheinlich schon, dass er irgendwie Millionen von Menschen da irgendwie berührt mit seinen Inhalten. Und wer noch? Wem? Also ganz aktuell ist wieder, wirst du wahrscheinlich nicht kennen, ist T.D. Jakes.
Nee, tatsächlich nicht.
T.D. Jakes ist ein Pastor aus Amerika und hat eine sehr große Gemeinde in Dallas aufgebaut und ist auch so jetzt nicht nur so in irgendwelchen Glaubensgemeinschaften oder bei irgendwelchen christlichen Gemeinden irgendwie bekannt, sondern wurde auch von Oprah schon interviewt und alles. Also ist eine bekannte Persönlichkeit und der einen sehr scharfen und wachen Blick irgendwie so auf die Welt und das Leben hat. Und es gibt so bei T.D. Jakes auf YouTube gibt es so Motivationsvideos und so in diesen Mega. Ne? Also ja. Wenn man mal irgendwie so ein bisschen mentalen Support braucht, dann höre ich sowas mal irgendwie beim Sport machen oder so. Ne? Das ist cool. Sowas mag ich. Und deswegen, also das wären so die drei, die mir da einfallen.
Ja, mega. Ich glaube, mentalen Support in diesen Zeiten kann jeder gut gebrauchen. Ja. Also das kann nicht schaden. Da haben wir doch schon mal drei sehr gute Empfehlungen, mit denen man sich vielleicht noch mal ein bisschen tiefergehender beschäftigen kann. Und sowieso auch mit den Inhalten, die du und die ihr veröffentlicht. Vielen, vielen Dank für diesen sehr mehrwertstiftenden Podcast und den Value, den du geliefert hast. Es hat viel Spaß gemacht und schön, dass du dabei warst.
Ich danke dir, Alina. Ganz herzlichen Dank. Mich hätte natürlich noch interessiert, warum du nicht an der Zeppelin gelandet bist, aber das klären wir dann, wenn das Mikro aus ist.
Ja, genau. More to come. Danke dir.
Ich danke dir.
Das war das Gespräch mit Aaron, ein echter Deep Dive in die Welt der Corporate Influencer und Content Marketing Nerds. Wenn ihr was gelernt habt, inspiriert wurdet oder einfach Spaß hattet, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Da bin ich euch unendlich dankbar. Die Links zu Aaron, seiner Agentur und den besprochenen Themen findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich danke fürs Zuhören. Bis ganz bald im Influence Podcast. Bye, bye.